Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Renault. Mit den Multisense-Fahrmodi im neuen Renault Clio bestimmst du, wie deine Fahrt wird.
Hallo Freunde, es ist wieder mal Fest und Flauschig-Zeit. Heute ohne Intro, denn wir sind wieder unterwegs. Stimmt's, Jan?
Ja, so eine nackte Sendung. Olli ist heute in einem großen Luxushotel in der Hauptstadt von Norddeutschland, in Kiel.
Richtig.
Ich befinde mich im Westdeutschland. Bei den Kieler Jungs. Wir sind heute zusammengeschaltet, wie wir es lange nicht mehr gemacht haben. Es beginnt wieder so langsam die mobile Zeit, wo einer von uns immer auf Reisen ist oder auf Tour und wo es schwer ist, dass wir uns erreichen. Jetzt, die Sendung ist auch ein bisschen ehrlicherweise voraufgezeichnet. Letzte Woche lief ja im Kerker des Kalifen unsere Sendung mit Dennis Yücel, gut ankam, glaube ich. Weiß ich nicht.
Ich glaube auch, die kam also gut an. Und da, wir haben noch kein Feedback, weil sie wird erst übermorgen ausgestrahlt tatsächlich.
Genau. Also wir haben jetzt eine Sendung, die am Tag, damit wir das mal richtig einordnen können, eine Zeitkapselsendung, am Tag nach dem Attentat von Halle, der Neonazi-Anschlag von Halle. Das ist gestern passiert. Unter dem Eindruck stehen wir auch beide noch. Wie hast du es gestern erfahren?
Ich habe es tatsächlich auch erst ein bisschen später erfahren. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs und habe erst irgendwo eine Schlagzeile auf meinem Handy gesehen und habe mich später damit richtig beschäftigt. Und dann habe ich das also erst gegen 18 Uhr gestern Abend tatsächlich erfahren. Und war erstmal, ich wusste nicht genau, es sind ja immer die gleichen Informationen. Entweder waren es mehrere Täter oder man weiß es nicht genau. Es war mal wieder ein Einzeltäter, hat sich herausgestellt. Wieder mal eine verlorene, kaputte Seele. Du hast bestimmt auch das Foto von dem Attentäter gesehen, oder?
Ja, ich habe versucht, so explizite Sachen immer zu vermeiden, aber allein dieses Einzeltäter-Ding, da muss ich leider ganz schnell widersprechen, weil der Typ natürlich kein Einzeltäter ist, der kommt aus einem Sumpf.
Nein, das meine ich nicht. Ja, vollkommen richtig, Jan. Ich meinte damit, im Endeffekt war es wieder einer, der aus diesem braunen Sumpf kam und der das gemacht hat, weil er wahrscheinlich ein Held werden wollte für seine rechten Brüder oder was auch immer. Aber wenn man sich diesen Typen angeguckt hat, das meine ich ja mal, der dieses Attentat begangen hat,
ja, dann sieht man, Alter, ja, einfach, furchtbar,
was für ein kaputter Mensch das war oder ist.
Ja, und alleine diese Idee, am höchsten jüdischen Feiertag in so eine Synagoge reinzugehen und dann da so ein Massaker anrichten zu wollen, dann aber völlig wahllos, nachdem man an der Tür gescheitert ist, dann da einfach zu sagen, ja, Döner geht auch, und dann da reinzulaufen in diesen Dönerladen und dann da einfach wahllos Leute zu erschießen. Es ist einfach, wie wir das oft auch schon hatten bei extremistischen Taten aus islamistischen Gründen, es sind Leute, die von der Gesellschaft... Erstmal sind es Verbrecher, es sind natürlich Arschlöcher, es sind aber Leute, die irgendwie die keinen Anschluss gefunden haben und das so als letzte Möglichkeit sehen, irgendwie was zu sein. Und wenn man eben nur das Leben vernichtet und sich daran irgendwie aufgeilt. Die gleichen Gespräche führen wir seit Jahren nach irgendwelchen, weil ich weiß noch, nach Paris haben wir eine Sendung gehabt, wo wir auch gesagt haben, immer Sozialarbeit, Sozialarbeit, Sozialarbeit. Was willst du auch machen, weißt du, was willst du sonst sagen? Natürlich ist das furchtbar, natürlich kann man auch sagen, ja klar, das kommt halt davon. Man kann jetzt auch eine große gesellschaftliche Debatte aufmachen. Deutschland hat nie den Antisemitismus wirklich bearbeitet, sich wirklich nie den Dämonen der Vergangenheit gestellt, sondern immer nur so Pseudodebatten geführt. Das kann man alles machen, aber jetzt mal nur am Tag danach, und ich weiß jetzt, wenn ihr die Sendung hört, ist das alles schon eine Woche her, aber am Tag danach mal ganz kurz festhalten, das ist eine verlorene Seele, das ist natürlich ein absolutes Arschloch, natürlich ein Verbrecher, ein verrückter Typ, der bei dem eine ganz, ganz kleines Weltbild im Kopf herummurmelt, wie das immer so ist bei so geschlossenen extremistischen, rechtsextremistischen Ideologien, und er hat davon versucht, irgendwie was zu sein. Und natürlich bist du nichts, du bist gar nichts, du machst Leben kaputt. Und wie weit unten muss man sein? Also was für ein erbärmlicher Typ. Das ist wirklich furchtbar. Aber worüber man wirklich reden muss, und das ist was mich viel mehr beschäftigt, dass man jetzt wirklich spätestens nach diesem Ding anerkennen muss, islamistischer Terrorismus, Leute, die sich im Internet als Islamisten extremistisch vernetzen, die gibt es eben auch. Das sind eben auch deutsche Jungs, die das mit rechtsextremen Motiven machen. Die Ideologien sind genauso klein. Es funktioniert. Es geht genau ums Gleiche. Die versuchen, in ihren komischen digitalen Raum reinzuwirken, da irgendwelche enthemmten Freaks zu begeistern mit irgendwelchen Livestreams. Und ob das nun Leute sind, die mit dem LKW in Nizza an der Promenade langfahren und versuchen, so viele Leute wie möglich umzubringen, oder in Berlin am Breitscheidplatz da in die Menschenmenge reinrasen und da Terror anrichten. Es sind einfach Terroristen. Und das muss man wirklich mal klarziehen. Und ich finde es ganz gut, dass es, wenn man wenigstens ein bisschen was Gutes daran sehen kann, dass selbst Leute, die sich jahrelang verweigert haben, die immer sagen, das sind Verrückte und Einzeltäter. Und ja, das sind auch, ja, das ist natürlich Terrorismus. Das sind Extremisten, Rechtsextreme.
Absolut.
Extremisten wie Islamisten auch. Die funktionieren ganz genauso. Es sind junge Männer, die was sein wollen und natürlich natürlich nicht sind und nur vernichten können und keinen Respekt vorm Leben haben. Und das das anzuerkennen, ist der erste Schritt zur Besserung. Und jetzt muss man vor allem mal sehen, was man macht. Also ich habe das Gefühl, der Typ, weißt du, der hat sich wahrscheinlich jahrelang im Internet radikalisiert, hat da irgendwelche komischen PDFs rumgeschickt. Auch geil, wenn du ein Manifest erstellen kannst.
Zum Glück war zu dumm, wollte ich nur sagen, die Synagoge aufzuschießen und hat das nicht geschafft, was wirklich großes Glück war. Es sind zwar immer in schrecklicher Weise zwei Menschen getötet worden, aber so ein Typ, der sich jahrelang mit Waffen irgendwie wahrscheinlich auseinandergesetzt hat und genau das irgendwie im Kopf hat, ist, weil er denkt, die Gesellschaft bringt ihm sonst nichts mehr. Es sind, ja, wie du sagst, ne? Also es ist einfach eine traurige, kaputte Seele. Ich weiß nicht, wie lange wir heute drüber, es wird bestimmt die ganze Woche so viel drüber geredet. Wir wollen unsere Zuhörer ja nicht runterziehen heute.
Aber ich finde schon, so, weil die 5 Cent mal in den Hut werfen. Ich finde es vor allen Dingen an der Zeit, dass Sicherheitsbehörden sich jetzt endlich mal anfangen, genau wie das möglich war nach 9/11 und diesen ganzen Terroranschlägen, das ganze Internet abzuscannen nach irgendwelchen islamistischen Fetzen im digitalen Netz. Der Rechtsextremismus und rechter Terror ist international vernetzt. Deutschland und Österreich spielen eine große Rolle. Der Christchurch-Attentäter hatte Kontakt zur identitären Bewegung in Österreich. Und das mal ernsthaft anzugehen und mit Ressourcen und Polizisten und Staatsanwälten und meinetwegen auch irgendwelchen Geheimdienstleuten, die sich auskennen, das mal richtig anzugehen, das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Zeit. Und ich behaupte mal, das wird trotzdem weiterhin schreckliche Anschläge geben. Und es werden weiterhin von diesen Ideologien aufgeheizte, verlorene junge Männer versuchen, Gewalttaten zu begehen. Und wir hoffen, dass das hoffentlich noch glimpflicher ausgeht, als das eben in Halle ausgegangen ist. Und ausgerechnet Halle, weißt du, das ist ja auch noch so ein, ich weiß nicht, ob das ist ein absoluter Hotspot für rechtsextreme Neonazi-Bewegung. Die sind da in Halle, hängen da im Kontrakulturhaus ab. Da gibt's eine total enge Vernetzung zwischen identitäre Bewegung und AfD-Leuten. Und dann das ausgerechnet dann da aus dem Umfeld dieser Stadt dann einfach so ein Freak durchdreht. Es ist wirklich an der Zeit, sich da mal drum zu kümmern und das als ernsthaftes Problem zu bearbeiten. Auch wenn Behörden da keinen Bock drauf haben und so. Und das halt deutsche Jungs sind, die man halt versteht und wo man glaubt, die nachvollziehen zu können, was die denken. Letztlich sind es die gleichen Muster wie bei Islamisten, die andere Sprachen sprechen und aus vermeintlich anderen Kulturräumen kommen. Aber so geht Terror. Ideologie und junge Typen werden aufgeheizt und irgendwann drehen die halt durch. Die Schwachen begehen halt irgendwelche Gewalttaten und die Starken lachen sich ins Fäustchen und sagen, das wollten wir erreichen. So, und das muss einfach aufhören. Es muss einfach echt aufhören.
Definitiv. Und es ist jetzt auch wirklich wichtig, Flagge zu zeigen. Und du musst kein Linksradikaler sein, um gegen Nazis zu sein. Es ist aber wichtig, gerade wir als Deutsche, und auch wenn es alles echt ein bisschen pathetisch klingt, es ist unsere verdammte Aufgabe. Ich habe heute dieses Zitat von Thomas Brasch nochmal gepostet, weil ich das so gut finde. Der Faschismus ist genau in der Geschichte der Menschheit eine Sekunde her und wir müssen weiterhin darüber nachdenken. Und wenn wir es nicht tun, dann wird das einfach vielleicht nochmal passieren, weil das ist nun mal, er hat das alles so schön gesagt, kann man sich, wenn ihr mal googeln wollt auf YouTube, Thomas Brasch über Faschismus, ist ein ganz fantastisches Statement. Ja,
ich muss zum Abschluss noch einmal eine Sache ganz kurz sagen, weil die mich sehr aufgeregt hat. Das ist jetzt zum Glück eine Woche her. Ich habe überlegt, ob ich erstmal natürlich die Lage gucken und auschecken, was da überhaupt los ist. Und ich habe dann abends eine Sache getwittert, nämlich Einzeltäter since 1933. Und dann einen Tag später hat in der FAZ ein Journalist, Frank Löberding, einen Leitartikel geschrieben, der so anfing mit der Komiker Jan Böhmermann schrieb am Abend Einzeltäter sind 1933. Offenbar hat er im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst, denn 1933 begann ja quasi kollektiv das Abrutschen einer Gesellschaft. Das waren ja eben keine Einzeltäter.
Hat er nicht verstanden.
Einzeltäter sind 1933, das meint natürlich, dass diese Motive, die zu diesem Übel geführt haben, eben keine kollektiven Motive sind. Das ist eben nicht ein System gewesen, was abgerutscht ist, sondern das ist die Summe der Einzeltäter, die Summe der Teile. Das sind immer menschliche Motive und das ist immer nichts Abstraktes. Die Schwäche der Einzelnen führt dazu, dass ein ganzes Ding abrutscht. So, und das Einzeltäter sind 1933. Bis zum Schluss haben sich die höchsten Nazis rausgeredet damit, dass sie Einzeltäter beziehungsweise, dass es eben Einzelne waren, aber sie selber ja gar nicht schuld waren. Aber das ist immer das Individuum, was quasi für sich Entscheidungen treffen muss und daraus am Ende entsteht so Erosion von Gesellschaft. Und das ist immer die Entschuldigung gewesen der Leute. Es gibt Einzeltäter und ich selber war ja irgendwie im Widerstand oder maximal Mitläufer. Die Einzeltäter-Theorie ist spätestens seit 1933 so tief eingesunken und zu erkennen, dass Deutschlands Versagen eben kein kollektives Versagen war, sondern in erster Linie individuelles Versagen war ein Riesenhaufen an Leute, hat einfach versagt, und zwar für sich selber. Und das sorgte dafür,
weggeguckt, dass das abgerutscht,
weggeguckt, genau, und nichts gesagt. Und nichts sagen ist schon Versagen genug. So, also, um das mal klarzustellen, schön und liebe Grüße und so, und das ist, will man vielleicht dann auch falsch verstehen, oder man fühlt sich dann irgendwie gut als FAZ-Typ, dann anzufangen mit, der dumme Clown hat nicht in
Geschichte. Ja, da muss man aber schon sehr dumm, sorry, wenn ich das sage, ich würde jetzt ein bisschen Einspieler machen, wie kann man so dumm sein, weil das hab ja ich selbst dann nach 10 Sekunden, und ich bin ja nun hier der Typ, der nicht immer jede Ironie sofort versteht, na Quatsch, aber ich meine damit, das hat man doch sofort gecheckt, dass das irgendwie nicht so gemeint ist.
Hat mich voll geärgert. So, jetzt haben wir die harten Sachen aus dem Weg geräumt. Ich habe total viele Leute haben nach der Sendung, vor der Sendung mit Dennis Yücel, mir geschrieben, die wollten den Link haben von dem YouTube U31-Ding. Hast du es mittlerweile auch geguckt?
Mega-Doku. Habe ich mir gleich am nächsten Tag angeguckt. Weißt du was? Auch mal ganz kurz liebe Grüße an den NDR, ne? Diese Art von Dokumentation, die gucke ich mir immer wahnsinnig gerne an. Auch mal die letzte Pommesbude irgendwie in Flensburg oder so. Manchmal gibt es so schöne Dokus und auch diese Geschichte. Und man muss ja eine Sache sagen, du hast ja auch gesehen, wie charismatisch war denn eigentlich der Kapitän des U-Boots?
Alter, was war das denn für, ich habe kurz überlegt, ob ich eventuell, das mit der Heterosexualität nochmal neu darüber nachdenke. Stell dir vor, du bist mit dem Typen da so 3 Wochen auf dem Boot,
hallo? Ja, da ist nichts mehr zu garantieren. Auf alle Fälle, was für ein charismatischer, cooler Captain das war. Und auch was für eine coole Crew das war. Und jetzt kann man natürlich sagen, aha, jetzt feiert ihr auf einmal hier die Bundeswehr ab. Darum geht's gar nicht. Aber dieses kollektive Gefühl, was diese Leute da in diesem U-Boot verbreitet haben und auch die Art, wie die da zusammen waren, das fand ich doch ziemlich respektabel und ziemlich cool alles. Also es hat mich sehr beeindruckt, kann man wirklich sagen.
Wer die Doku noch nicht gesehen hat, die Sturmfahrt der U-31, und da ist denen irgendwie eine Antenne abgeknickt, und dann sind die ja wirklich tagelang bei Windstärke 8 aufwärts durch den Ärmelkanal geschippert. Und du hast gesehen, stell dir mal vor, du bist als Kamerateam dabei, und dann hast du auf einmal so einen Sturm und kommst dann da ja auch nicht raus. Das sind ja die, als Zivilist ist das ja schon, also das ist ja furchtbar, muss das gewesen sein.
Ich krieg schon immer Platzangst, bist du schon mal durch ein U-Boot gelaufen? Ich war mal in Bremerhaven, da liegt eins zu
besichtigen. Genau, Bremerhaven, warst du da auch mal drin?
Bremerhaven. Genau. Da war ich auch. Und wenn man da mal so einmal durchläuft, ich krieg ja schon Platzangst, wenn ich da nur mal kurz drin bin und weiß, ich komme wieder raus. Aber wenn du wirklich unter Wasser bist, das ist auch ein bestimmter Schlag, Mensch. Also traust du dir das zu, in so einem U-Boot so 2 Wochen unterwegs zu sein? Wirklich nur
never
auf diesem
ever.
Langen Schmarrn?
Never.
Nee, ne?
Nee,
auf musst gar du Bock keinen Fall. Drauf haben. Da muss man auf alle Fälle Bock drauf.
Ich habe auf jeden Fall eine tolle Nachricht bekommen, die wollte ich einmal ganz kurz vorlesen, um das abzuschließen. Er schreibt, hallo lieber Jan, ich bin ein treuer, er schreibt Christopher. Ist das. Er schreibt, hallo lieber Jan, ich bin ein treuer Hörer eures Podcasts und ich bin U-Boot-Fahrer. Bei der Orkanfahrt von U31 war ich zwar nicht dabei, aber bei einigen anderen Fahrten. Und jetzt korrigiert er uns so ein bisschen. Wir sind 29 Soldaten an Bord, keine 50. Ich lade mir euren Podcast vor jeder Fahrt herunter und höre ihn sehr gerne auch unter Wasser. Und das, also ich meine, weißer Bundeswehr und so, Krieg ist nicht so gut und so, aber die Vorstellung, dass Leute sich einen Podcast runterladen und dann unter Wasser das dann hören, ist schon weird. Wenn du Lust eines Tages mal eines unserer U-Boote anzugucken, auch ohne Trubel, ich kann das sicher organisieren. Vielen Dank für die
mit Tauchfahrt.
Vielen Stunden Heimatfeeling durch eure hotten Stimmen auch unter Wasser. Beste Grüße, Christopher. Er würde mir natürlich gerne Beweisfotos schicken, aber das geht natürlich aus Sicherheitsgründen nicht. Vielen Dank, liebe Grüße an Christoph und alle anderen U-Boot-Fahrer. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten, wie wir das mit der Bundeswehr halten. Ich finde das gut, dass wir uns eigentlich von der Bundeswehr zumindest mit dem Podcast freundlich, räumlich fernhalten, in respektablem Abstand, sagen wir mal, als Pazifisten.
Ja.
Oder?
Ich finde das auch gut. Ich muss aber auch sagen, das ist auch so eine Sache. Es gibt keinen Krieg. Die Bundeswehr ist stark reduziert. Die Leute, die da sind, also ich weiß es ja alles nicht. Ich habe Zivildienst gemacht. Du genauso, Jan. Aber jedenfalls ist ja auch klar, ich glaube, die Leute, die unseren Podcast hören, die wollen alle auch keinen Krieg, auch wenn sie bei der Bundeswehr sind. Und das ist ihr verdammter Job, da zu arbeiten. Und alles Weitere hoffen wir, dass es zu sowas nie wieder kommen wird. Auf der ganzen Welt, in Europa, wo auch immer. Es gibt genug Kriege momentan. Aber ich will auch nicht darüber urteilen oder sonst was. Es ist für jeden seine eigene Entscheidung, ob er zur Bundeswehr gehen will oder nicht. Aber wie Louis C.K. es mal gesagt hat, wenn du zur Bundeswehr gehst und du gehst in ein Kriegsgebiet und du wirst erschossen, weil du auf jemanden schießt, dann ist das auch so ein bisschen deine Entscheidung gewesen, auch wenn es hart klingt.
Es ist so ein bisschen wie als Koch sich an einer heißen Soßenpfanne irgendwie, einem heißen Soßentopf verbrennen. Das ist nun mal, du lernst Leute umzubringen, professionell, hast eine große Verantwortung und eben auch das Risiko, dass du erschossen wirst. Es ist schon weird, extremer Beruf. Und es gibt total viele Soldatenfamilien, die das so weitervererben. Habe ich kürzlich, hat mir auch einer geschrieben.
Kenne ich auch, ja.
Häufig so ist, dass das in der Familie ist. Genau wie Polizisten übrigens auch. Das wird auch weiter vererbt. Bundeswehr ist aber nochmal speziell was anderes. Und ich finde es interessant, das war ja früher so, dass Polizei und Bundeswehr so ineinander übergingen. Das ist heutzutage gar nicht mehr so. Polizei ist wirklich im Bürgerlichen verankert. Und Bundeswehr, es riecht immer schon noch so ein bisschen nach einer eigenen Welt. Und es gibt einige, die sehnen sich auch noch nach einer Zeit, als es noch eine eigene Gerichtsbarkeit gab beim Militär und man noch mehr sein eigenes Ding machen konnte und sowas. Ich bin da irgendwie so ein bisschen, ich halte mich da gerne räumlich von entfernt und finde auch immer diese Typen, wenn man die sieht, am Flughafen Köln-Bonn sitzen manchmal welche, die immer zwischen Bonn und Berlin hin und her fliegen und so. Es ist so eine ganz eigene Welt, die ich mir nicht unbedingt erschließen möchte. Bei allem Respekt, so liebe Grüße und so. U-Boot-Dokus gerne, aber mehr muss nicht sein.
Aber musst du auch dazu sagen, dass die Bundeswehr nicht nur für den Krieg zuständig ist, sondern auch gerne mal hilft bei Notsituationen oder sonstigen Sachen. Die Bundeswehr ist ja nicht ein reiner Kriegsverein. Das wollen wir jetzt auch nicht irgendwie so darstellen, glaube ich.
Hey Olli, guck mal, weißt du, wie wir jetzt schon so anfangen? Ja? Ja, sag mal dein Feedback, aber merkst du, wie wir gerade schon so anfangen, so weich zu spielen? Wir wollen es mit der Bundeswehr nicht verscherzen. Ja, aber
nee, es ist ja nun mal wirklich so. Verscherzen ist das falsche Wort, weil ich kriege einfach so viel korrekte, generell kriege ich in letzter Zeit wieder so viele Nachrichten von Leuten, die irgendwo arbeiten. Es ist nicht nur Bundeswehr, sozialen Bereichen, überall. Und es ist immer toll zu hören, wo Leute in welcher Situation oder wo sie gerade diesen Podcast hören. Und ich habe auch genauso wie du, ich will einfach diesen Leuten, die das hören, die von denen ich nicht glaube, dass sie kriegsgeil sind oder dass sie alle stolz sind, Deutsche zu sein und alle deswegen diesen Job machen, sondern die sich dafür entschieden haben, vielleicht aus familiären Gründen, vielleicht auch, weil das einfach ein gesicherter Job ist. Und den Leuten möchte ich nicht das Gefühl geben, dass wir irgendwie die doof finden, weil die finde ich nicht doof. Ich finde Krieg doof. Ich finde Leute doof, die irgendwie das machen, weil sie Nazis sind oder sonst was. Aber ich kann jetzt die Bundeswehr, es ist ein System, was es gibt, ob das gut oder schlecht ist, darüber könnten wir eine ganze Sendung, glaube ich, jetzt ausfüllen. Ich glaube aber, dass ich den Leuten kein schlechtes Gefühl geben will, weil ich das sehr schätze, dass die diese Sendung hören und die sich jedenfalls in einer Art, ja, okay, das ist es auch schon. Jetzt haben wir auch genug hier. Ja. Es ist nur, ja, wir haben auch
es ein hängt so ein bisschen. Probleme. Die letzten Tage hängen über der Sendung, muss man mal sagen. Und wir haben jetzt echt viele ernste Sendungen gemacht und auch lange Sendungen gemacht. Wir machen heute mal so eine entspannte, lass uns mal versuchen, einigermaßen entspannt zu sein. Du wolltest noch ein Feedback irgendwie durchgehen. Du hast auch noch was bekommen?
Ich habe Feedback bekommen für die Sendung mit Deichkind und zwar, was für ignorante Idioten wir sind, wenn wir schon die 5 großen Ereignisse der Weltgeschichte machen, wo man gerne Zeuge gewesen wäre. Warum ist eigentlich kein von uns die Kreuzigung von Jesu Christi eingefallen als Zeuge? Warum war keiner beim Kennedy-Attentat dabei? Und warum wollte sich keiner von uns die Mondlandung angucken? Das sind alles so Sachen, die mir im Nachhinein eingefallen sind, wo ich eigentlich auch gerne dabei gewesen wäre.
Aber bei der Kreuzigung von Jesu Christi, da weiß man noch gar nicht, wann das war. Das war ja angeblich im Jahr 0, das ist das Geburtsjahr. Dann 33, oder wann ist er gestorben? Nach 33, nach Christus?
Nach 33. Einzeltäter seit
33, Jesus Christus. Wann ist, wie alt war der denn, der historische Jesus? Es gibt ja, habe ich gelernt,
30.
Von so 30? Nicht älter?
Er ist mit 30 gestorben. Nee.
Hatte der Kinder eigentlich? Nee, hat er nicht, ne?
Na, hat er nicht, obwohl er ein Womanizer war. Gab damals noch kein Viagra. Er war ja ein Womanizer, oder?
Womanizer. Jesus war ein Womanizer. Hatte er eine Freundin am Start? Ist da was bekannt?
Keine Ahnung. Der hat wahrscheinlich so viel vor die Flinte bekommen. Der kann das auch nicht mehr alles. Konnte er am Ende.
Dass die Römer irgendwann gesagt haben, so Jesus, jetzt reicht's aber hier.
Du der pumpst hier alles weg.
Ans Kreuz mit ihm. Liebe Grüße. Bundeswehrsoldaten und Menschen, die an den lieben Gott und an Jesus glauben. Ey, da muss ich mal ganz kurz was fragen. Ich habe kürzlich von Kindern, die im weitesten Sinne gezwungen werden, von ihrer Schule zu beten, die haben mir gezeigt, wie sie das Kreuz machen. Und dann ist mir erst aufgegangen, weißt du, das katholische Kreuz, im Namen des Vaters, weißt du noch, wie das geht? Rechte Hand oben an die Stirn, im Namen des Vaters, dann führt man die Hand runter zur Brust, im Namen des Sohnes, und dann geht man auf die beiden Schulter und des Heiligen Geistes. Und da ist mir eingefallen, bedeutet das im Namen des Vaters, also oben, deswegen oben im Himmel, der Vater oben, des Sohnes, runter auf die Erde, also in die Mitte, zur Brust, und der Heilige Geist links und rechts, irgendwo dazwischen. Ist das der Grund, warum man das so macht? Also oben der liebe Gott, im Namen des Vaters.
Heilige Geist, Engel,
linke Schulter, rechte Schulter, wie bei Otto.
Ja, meine ich ja, links ist hier mit dem Otto, hier ist der Engelchen, da ist das Teufelchen, vielleicht das. Kann auch sein.
Aber ich ist das tatsächlich, dass der Heilige Geist dazwischen ist? Ich kenne mich auch nicht aus, aber wenn jemand, wenn wir schon, einige Katholen werden ja wohl zuhören, wie, ob das daran liegt, dass man das dann so macht, das wäre natürlich ein Ding. Selbst rausgefunden, autodidaktisch. Ich erarbeite mir die Kirche autodidaktisch. Ich muss die Bibel nicht lesen, ich versuche mir die so rückwärts zu erschließen.
Wo du das gerade sagst, Jan, ich krieg öfter mal, ich habe mal irgendwann in der Sendung gesagt, ich bin noch nicht aus der Kirche ausgetreten und das hat seinen Grund und dann habe ich den Grund nicht gesagt und viele würden gerne den Grund wissen, warum ich aus der Kirche nicht ausgetreten bin. Du bist ausgetreten, oder? Um die Weiber in der Kirche klar zu machen. Du warst nie drin. Ich bezahle immer noch Kirchensteuer und das seit vielen, also seit ich 18 bin, Kirchensteuer und ich gehe nie in die Kirche, ich glaube auch nicht an Gott, ich glaube an das Konzept, dass Menschen sich treffen, die in Not sind und einen Anlaufpunkt finden, immer noch besser, als wenn sie rechtsradikal werden oder eine irgendeine andere Scheiße machen. Und irgendwie ist das Konstrukt, jenseits davon, was die Kirche angerichtet hat auch und was passiert ist, diese Idee und auch, das klingt vielleicht doof, aber dass Menschen sich treffen zusammen, um zu singen, um zufrieden, das kann man sagen, um ihren Frieden zu finden, diese Idee, jenseits von Religion, die wollte ich irgendwie noch eine Zeit lang unterstützen, auch wenn ich selber nicht in die Kirche gehe. Jetzt habe ich aber neulich meine Steuerabrechnung gesehen, habe mal gesehen, was ich an Kirchensteuer zahle, ich trete jetzt aus.
Da muss man auch pragmatisch irgendwann mal, einfach mal pragmatisch sich angucken,
den ganzen Scheiß. Mal ganz,
so wichtig wenn man ist mit das den, Singen wenn man, auch nicht und der Treffpunkt und so.
War ganz ehrlich, da können die auch zum Singen zu mir kommen, kostet einmal im Jahr gehe ich auf Tour, kostet zwischen 25 und 35 Euro das Ticket. Und dann muss man keine Kirchensteuer zahlen und hat auch eine religiöse Erfahrung.
So irgendwie auf eine Art, ja.
Jan, ich habe heute was vor mit dir. Vielleicht machen wir ganz kurz, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es war so, dass vor ein paar. Na, ich hab dir diesen Link geschickt. In einer Zeitung, ich glaube, wo war denn das nochmal, war dieser Bericht darüber, dass ein Radiomoderator, den du auch kennst, Stefan Michmel. Kennst du Stefan Michmel noch? Das ist ein Sachsen-Anhalt.
Ganz dunkel erinnere ich mich an den Namen Stefan Michmel. Der war doch früher bei Fritz, kann das sein? Ja.
Der war mal bei Fritz, genau. Ich habe früher auch öfter mit dem was gemacht. Ein ganz lieber Kerl, ganz liebe Grüße. Und der hat wohl tatsächlich eine Frau, wollte mich anrufen und ist da auf eine Frau gestoßen, die jetzt meine Telefonnummer hat. Und diese Frau hat ihm erzählt,
der gibt einen großen Bericht. Wie bitte, was? Eine Frau, die deine Telefonnummer hat? Wie kann das denn sein?
Meine alte Telefonnummer, die ich schon seit 6 Jahren nicht mehr habe, die ist inzwischen zu einer Frau Schmidt gewandert. Warte mal, ich habe dir das doch geschickt. Das war auch gerade hier.
Ich kenne die Geschichte. Frau, ich will, dass die Leute das auch verstehen.
Die Frau mit der Handynummer von Sänger und Moderator Olli Schulz. Und dann ist es so, als sich die Redaktion von MDR Sachsen-Anhalt am Dienstagmorgen zur täglichen Konferenz trifft, geht es auch um die Mitgliedschaft von Jan Böhmermann im SPD-Ortsverband in Köthen. Wie setzen wir das Thema um? Mit wem sprechen wir? Es werden Fragen gestellt. Dann kommt einer drauf, dass er doch noch meine Handynummer hat und wollte mich anrufen, natürlich nur um dich zu kontaktieren. Und dann wurde meine Nummer angerufen und es ist eine Frau Schmidt rangegangen. Frau Schmidt hat dann erzählt, dass sie öfter Telefonanrufe kriegt von Leuten, die mich sprechen wollen. Unter anderem hat sie wohl auch eine ich war nicht da, zum 50. Geburtstag von Schauspieler Jürgen Vogel eine Einladung bekommen. Sie bekommt Urlaubsfotos von irgendwelchen fremden Leuten, von Prominenten. Witzig, weil jeder nur von einem Olli schrieb, wusste Frau Schmidt bis Dienstag gar nicht, welcher Olli eigentlich gemeint ist. Ich habe nur mitbekommen, wie populär der Olli ist, erzählt sie. Erst der Anrufer von Sachsen-Anhalt, Moderator Stefan Michmel, brachte Licht ins Dunkel. Der Olli ist in der Tat ziemlich populär. Ja, das Kuriose an der Geschichte, Frau Schmidt kommt auch noch aus Lutherstadt Wittenberg, lebt dort heute noch. Also sie kommt zufälligerweise aus dem Verbreitungsgebiet von dem Radiosender, der versucht hat, dich über mich zu kontaktieren. Und das klingt alles so dramatisch. Und ich würde mich so gerne bei Frau Schmidt mal entschuldigen. Ich dachte, wir rufen die jetzt mal an. Wir haben doch jetzt diese tolle Telefonleitung. Aber ich bin auch so ein bisschen
schlimm. Nee. Wenn es zu heikel wird, kannst dann schneiden wir es einfach raus.
Ja, aber vielleicht rufen da auch irgendwelche verschmähten Ex-Freundinnen an oder Typen, die noch Geld von mir wollen. Kannst du vorführen? Ja, ernsthaft. Weil dich kannte sie. Das geht aus dem Text auch hervor, dass sie dich kennt. Könntest du einfach mal sagen, Aha. Hier ist Jan Böhmermann, der Freund von Olli Schulz. Ich wollte mich mal im Namen von Olli Schulz entschuldigen. Und erstmal das Gespräch vielleicht anfangen. So, vielleicht haben wir jetzt Linda, unsere Redakteurin heute. Linda ist da, weil Susanne im Urlaub ist. Linda, könntest du mal Frau Schmidt für uns anrufen? Ist das machbar?
Das wäre super.
Ja, klar, das mache ich sofort.
Einfach mal durchstellen. Dankeschön, Linda.
Super. Dankeschön, Linda.
Jetzt ruft die Linda bei der Frau Schmidt an und ich einfach entschuldigen und seit 6 Jahren kriegt die dann auch irgendwie Messages und SMS und so für dich.
Das musst du alles mal genau herausfinden jetzt.
Okay, alles gleich. So, und wenn es zu heikel wird, dann breche ich einfach ab, ne? Ist ja klar.
Einfach auflegen.
Aber irgendwie höchst Telefonstreich.
Telefonstreich, genau. Hier ist Herr Böhmermann. Edgy Badgy.
Oh, jetzt.
Hallo.
Hallo, Frau Schmidt, hier spricht Jan Böhmermann. Hören Sie mich?
Ich höre Sie. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schmidt, hier spricht Jan Böhmermann. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich Sie hier störe. Wir sind gerade live drauf bei Spotify. Das ist ein Streaming-Anbieter, ein ganz okayer Streaming-Anbieter. Und wir machen eine Sendung, die heißt Fest und Flauschig. Wir, das ist ein Kollege, dessen Namen Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen ist. Der heißt Olli Schulz. Und ich soll Sie fragen von meinem lieben Kollegen und Freund Olli. Erstmal, wie geht es Ihnen? Und vor allen Dingen soll ich sagen, Entschuldigung. Ich soll mich entschuldigen. Wissen Sie, warum ich mich entschuldigen soll für Olli?
Ja, na klar, weiß ich das. Ja, das weiß ich.
Sie haben schon
seit längerer Zeit.
Ja, Sie haben die Handynummer von meinem Freund Olli bekommen. Und jetzt müssen Sie immer Anrufe entgegennehmen für Olli. Wann ist denn das letzte Mal was passiert? Wann hat das letzte Mal einer angerufen bei Ihnen?
Na, das war jetzt dieser Tage von MDR Sachsen-Anhalt, Radiosender, ne? Da wurde ich angerufen und er hat gesagt, ich wollte eigentlich den Olli, aber da bin ich wohl nicht richtig. Ich sage, nein, Sie sind auch bei mir nicht richtig. Das geht jetzt hier schon jahrelang. Ich weiß ja nicht, wer der Olli ist. Wenn Sie mal treffen oder hören, dann sagen Sie bitte einen schönen Gruß von mir. Er möchte doch bitte jetzt endlich mal allen seine Telefonnummer mitteilen, weil ich bin nicht der Olli.
Ja, ich bin auch da. Hallo, hier ist Olli Schulz.
Hallo, schönen Abend.
Hallo, ja. Ich habe mich erst nicht getraut, Frau Schmidt. Ich wollte mich mal ganz doll bei Ihnen entschuldigen. Wahnsinn. Wie viele Anrufe kriegen Sie denn noch inzwischen?
Jetzt inzwischen geht es schon im Vierteljahr, ist jetzt mal so 2 oder so, aber am Anfang, es war eine Katastrophe. Es war wirklich...
Wirklich? Oh Gott.
Ja, es war eine Katastrophe. Vor allem die Fotos, ne? Also die Fotos waren sehr interessant.
ganz, Frau Schmidt, was haben Sie da für Fotos bekommen? Na?
Soll ich das ja wirklich jetzt sagen? Ich glaube, das ist aber nicht so gut, ne?
sind das Fotos... Frau Schmidt, hören Sie auf.
Frauenwelt, ne?
Haben sich Frauen gemeldet?
Sie sind wirklich... Ja, natürlich. Frauen, schöne Fotos und so unter Palmen. Ja, ja.
Oh Gott. Und haben Sie die Namen... Haben Sie die Namen? Können Sie mir die Fotos mal weiterleiten?
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich wusste ja nicht, hätte ich das gewusst, für wem ich hier was ziehe, ich hab alles aufgehoben. Aber so habe ich gedacht, naja, Olli, es gibt viele Ollis auf der Welt, also kann ich das auch drüber löschen. Hab dann immer Bescheid gesagt, dass ich nicht bin, wenn es mir zu früh wurde. Ja, oder wie ja. Voriges Jahr mit Jürgen Vogel, Einladung zum 50. Geburtstag.
Sind Sie hingegangen?
Nein, habe ich nicht getraut. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, ich bin nicht der Olli, ich weiß auch nicht, wer Olli ist. Er möchte doch bitte sich um seine Telefonnummer kümmern. Und dann hat er sich auch entschuldigt und hat dann gesagt, ja, da muss er sich kümmern und es tut ihm leid, dass er mich da angeschrieben hat, ne?
Ja. Der hat gute Manieren, der Herr Vogel. Der Frau Schmidt, ja. Sind das auch, meinen Sie, sind Fotos bei gewesen von Frauen, wo sich das jetzt nochmal lohnen würde, sich zu melden?
Ja, natürlich, na klar.
Und waren dann, ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, wandern Nacktfotos bei?
Ich äußere mich jetzt dazu nicht.
Super. Also ja. Und ich frage mich, wo bleiben die Nacktfotos auf meinem Handy?
Ja.
Ich frage mich seit 6 Jahren, wo sind die Nacktfotos?
Wieso krieg ich keine Nacktfotos mehr? Das war früher bei mir gang und gäbe. Frau Schmidt, Hand aufs Herz jetzt mal. Wir sind hier eine kleine Spaßsendung, ne? Das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe inzwischen eigentlich allen Leuten gesagt, dass ich eine neue Handynummer habe. Ich habe das am Anfang ein bisschen schleifen lassen. Soll ich Ihnen dann nochmal im Anschluss mal meine richtige Nummer geben, dass Sie die gleich weiterleiten können? Oder meinen Sie, jetzt ruft keiner mehr an?
Das wird schon immer mal noch vorkommen, denke ich doch. Ja.
Darf ich mal fragen, haben Sie einen Job, machen Sie was beruflich oder wollen Sie vielleicht mein Management übernehmen vielleicht? Weil Sie haben ja schon meine Nummer. Es wäre ja vielleicht gar
nicht. Oder irgend... wirklich Anfragen dabei,
Und oh, hohe Geldsummen?
vielleicht ist das irgendwie der Olli in DJ oder irgend sowas, der irgendwo da.
Olli Dittrich. Ja.
So habe ich das gedacht, ne? Ja, bis eben zu diesem Tag, jetzt in der Woche, ich war Montag oder Dienstag war das, wo ich da aufgeklärt worden bin, dann habe ich erstmal ja nicht das Gesicht hier rücken. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt googelst du mal, frag mal Google, was Google dazu sagt zu Olli Schulz. Und dann, ah, das ist so, na klar, kennt man doch aus dem Fernsehen. Ja.
Und haben Sie sich mal was, und gefällt Ihnen das, was ich mache? Gefällt Ihnen das ein bisschen?
Na, sagen wir mal so, manches nicht so und manches finde ich gut.
Das ja, finde ich ist eine ehrliche ist Antwort.
Ja, das ist so, genauso mit ihren Titel, die sie selber schreiben. Da gibt es Titel, die, da denke ich, oh, das ist wirklich richtig toll. Und da gibt es eben welche, da denke ich, was hat er sich da einfallen lassen? Das ist so, ich bin jetzt ehrlich.
Ja, ja. Wissen Sie,
Frau Schmidt, und das ich muss eine ganz kurze Frage stellen. Haben Sie denn auch mal ein Gespräch, ein längeres Gespräch geführt, einfach mal, um zu gucken, was so passiert? Also, dass Sie einfach so getan haben, als wären Sie Olli?
Nein, das habe ich nicht gemacht, nein. Aber Sie kriegen mir auch eine gute Idee. Könnte ich mal beim nächsten Mal machen.
Vergessen Sie es, Frau Schmidt, vergessen Sie es. Aber Frau Schmidt, wir haben hier einen äußerst populären Podcast. Ich würde Sie gerne einladen im Dezember zu unserer großen Weihnachtsshow. Ist allerdings in einer anderen Stadt. Ich darf den Namen jetzt noch nicht sagen. Wenn wir in die Zugfahrt und Hotel überzahlen, würden Sie Gast sein in unserer Weihnachtsshow vielleicht? Hätten Sie da Lust drauf? Können Sie sich das vorstellen?
Jo. Na klar, könnte ich mir vorstellen.
Ach, da würde ich
das
auch freuen,
super. Frau Schmidt. Das wäre wirklich super, Frau Schmidt. Und bringen Sie auch mal ruhig die Sachen mit, wenn Sie noch was gespeichert haben, was Sie...
Nee.
Ich bin ehrlich, ich habe es dann wirklich, wie gesagt, ich habe es dann wirklich gelöscht. Weil das macht man ja nicht von irgendwelchen Fremden, jetzt, den man nicht kennt. Ich bin so, ich hätte es auch weitergeleitet, wenn ich es doch gewusst hätte, an wem.
Ja.
Ja.
Ja. Ah, das ist mir wahnsinnig unangenehm.
Aber stell mal vor, wie unangenehm das für die Leute sein muss, die irgendwelche Nacktfotos schicken und jetzt Frau Schmidt die Nacktfotos hat. Das ist noch viel unangenehmer.
Ich glaube, die Leute, die Nacktfotos wirklich übers Handy schicken, die machen das auch mit anderen Leuten, das nicht nur mit mir. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jetzt enge Bekanntschaften sind.
Ja, denke ich auch, das sind so eine Fans, eben so eine Verrückten wahrscheinlich oder so, ich weiß es nicht, weil was macht man ja eigentlich nicht, kann ja immer negativ verwendet werden, ne? Das ist, ne? Heißes Lachen,
das stimmt.
Frau Schmidt,
auf alle Fälle kriegen Sie kriegen ein Nacktfoto von Jan und mir.
Genau, und wir lassen uns was Schönes einfallen. Wir können schon verraten, wann die Sendung ist. Sie ist kurz vor Weihnachten. Wir machen immer einmal im Jahr so eine große Weihnachtssendung und dann treffen wir uns immer alle live und dann kommen ganz viele Leute und alle Einnahmen, die werden gespendet für einen guten Zweck. Das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren und dieses Jahr haben wir uns einen ganz besonderen Ort ausgesucht oder werden wir an einem ganz besonderen Ort sein und wir laden Sie dann ein, dann kriegen Sie ein Hotel und vielleicht schenken wir Ihnen dann wirklich irgendwas Schönes. Wir überlegen uns was. Das würde uns sehr freuen. Vielleicht bleiben Sie mal kurz dran und die Linda verrät Ihnen schon so ein paar Eckdaten, wann wir uns wo eventuell treffen und dann lernen wir uns mal kennen und dann gibt es die große Entschuldigung live.
Ja, muss ich auch nochmal sagen. Frau Schmidt, wirklich. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vielen Dank, dass Sie die ganzen Anrufe entgegengenommen haben und dass Sie so diskret damit umgegangen sind, Frau Schmidt.
Ja, na klar. Das gehört sich.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und wenn ich mal Nacktfotos kriege, die an Sie gerichtet sind, dann zeige ich die auch niemandem. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Tschüss.
Dankeschön.
Ja, tschüss, Frau Schmidt.
Tschüss.
So, ist wir müssen mal ganz kurz gegangen, pausen. Ich muss mal durchatmen,
Jan. Komm mal runter, ist alles gut.
Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die Sachen nicht, dass ich die nicht bekommen habe, aber auch ein bisschen ärgere ich mich auch.
Ja, aber vielleicht, Frau Schmidt hat bestimmt, ich wette, die hat das jetzt nur gesagt, weil sie wusste, dass wir auf Sendung sind. Die hat bestimmt was aufgehoben. Also ich würde was aufheben oder zumindest irgendwo abspeichern in so einem Ordner.
Irgendwo ja, ganz tief. Bei dir kann ich mir das denken. Das kann ich mir denken, dass du das machen würdest.
Stell dir mal vor, ich hätte die Handynummer von irgendeinem Prominenten und dann würde ich, keine Ahnung. Was meinst du, bei welchem deutschen Promi brummt es richtig? Jetzt mal außer dir. Wo kommen die Nacktfotos? Wo laufen die auf gerade? Bei welchem, wer ist der Hotspot? Der Hafen für all die Nacktfotos? Wer?
Ah, warte mal. Ich kenne mich so wenig mit diesen jungen wer ist denn der geile junge deutsche Boy? Du redest jetzt von deutschen Stars, ne? Nur von deutschen.
Ja, ich würde schon sagen, also wer saugt es gerade alles so auf? Also bei wem ist das? Luke vielleicht? Luke Mockridge auf jeden Fall.
Auf alle Fälle Luke Mockridge. Alter, der hat Tinder durchgespielt und mein Next Game, please. Der hat wahrscheinlich eine eigene Luke Mockridge Tinder App inzwischen, dass sie direkt ihn anschreiben können. Ja, kann wo sein. Man auch ja, gleich stimmt, ich glaub, wo man gleich einen Termin machen kann. Luke Mockridge ist auf alle Fälle ganz weit vorne. Das, ja. Deswegen halte ich mich auch an Luke Mockridge, weil als alter Mann hofft man ja, dass nochmal irgendwann was abfällt. Ganz liebe Grüße an Luke.
So, wir machen ein kleines Päuschen, wir sind gleich, ja, gleich wieder da. Hast du einen Song?
Ja, ich packe einen Song auf, ja, und zwar was Isländisches heute. Das hat mir mein Freund Rasmus gerade neulich gezeigt und ich bin totaler Fan. Die Band heißt Levande, L-E-V-A-N-D-E, Levande Död. Und der Song heißt Eagle, wie der Eagle, Af Kaliber. Und ich verstehe kein Wort, ich weiß nicht, worum es geht. Hoffentlich sind das auch Isländer, vielleicht auch anderes, ich glaube Isländer. Und der Typ singt so cool und abgesehen, das ist mal wieder ein Song, wo man keinen Text versteht und trotzdem trifft er mich irgendwie. Hört euch mal die ganze Platte an von Levande Död aus Island. Den packe ich jetzt auf die Levande Liste. Död. Hast du auch noch was?
Ich habe so ein kleines, so eine kleine David Bowie Phase gerade aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin letztens, als wir auf dem Rückweg waren vom Studio, als wir das Interview mit Dennis Yücel aufgenommen haben, bin ich an diesem Haus in Berlin vorbeigefahren, wo David Bowie gewohnt hat in den 80er Jahren.
In der Hauptstraße, ja, das ist direkt um die Ecke,
Genau, und da habe ich dann danach irgendwie auf dem Rückweg im Zug angefangen, David Bowie zu hören und bin da nicht so richtig von runtergekommen. Und ich würde mal, Boys Keep Swinging einfach mal, ein bisschen gut. Classic und so, aber Boys Keep Swinging von David Bowie auf die Fidi und Bumsi Playlist tun. Heute ist der 20. Oktober 2019, ihr hört Fest und Flauschig und wir sind gleich wieder da, hier bei Spotify. Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Werner Cordes. Ich bin Schlangenbeschwörer, Exorzist und Vampirkiller. Tja, so ein Beruf kann manchmal ganz schön eintönig sein. Dann muss man sich zurückziehen, zu Hause neue Lebenskräfte sammeln. Deswegen gönne ich mir eine Runde Wellness für die Ohren und höre Fest und Flauschig mit Jan und Olli. Oh, geht schon wieder los.
Hey, es sind die Fest und Flauschis hier für euch am Sonntag, den 20. Oktober. Vor 5 Tagen hatte ich Geburtstag, Jan. Ich bin jetzt 46.
Ey, Olli, ich hab dir nicht gratuliert. Sorry.
Mach doch mir leid. Das ist ja auch eigentlich, wir nehmen ja auch vor meinem Geburtstag eigentlich auf, aber wenn wir jetzt ausstrahlen, hatte ich Geburtstag,
ich bin erschrocken. Nicht dazwischen gekommen. Ich habe mich so erschrocken, weil das steht aber eigentlich in meinem Kalender drin. Ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, du hattest wirklich vor 5 Tagen Geburtstag, aber du hast erst in 5 Tagen Geburtstag.
Ich habe in 5 Tagen Geburtstag und heute läuft die Sendung mit, nee, jetzt Sonntag, okay, jetzt bin ich, ist kompliziert, aber jetzt, wenn die Sendung mit Dennis Yücel rauskommt, bin ich gerade mit meiner Mutter, weil die einen Tag vorher Geburtstag hatte, beim Konzert von Cher. Ich habe ihr nämlich Cher-Karten geschenkt. Ist, glaube ich, das letzte Mal, dass du die Möglichkeit hast, Cher zu sehen. Fandst du die eigentlich auch immer irgendwie cool, Cher?
Nee, ich fand das immer irgendwie cool.
Echt?
Und ich fand die immer merkwürdig. Und dann diese komischen Schönheitsoperationen und dieser Zwang, so zu sein wie mit Mitte 20 sein ganzes Leben lang, das fand ich immer so ein bisschen befremdlich. Aber ich lese immer coole Tweets von der, die liefert ab inhaltlich, glaube ich. Hab mich aber,
ich glaube, dass die sehr klug ist, ja.
Beschäftigt.
Das ist aber genauso mit Dolly Parton, die Country-Sängerin, die ich auch ganz fantastisch finde, wo ich auf dem Konzert war, die aber auch komplett operiert ist. Aber letztendlich hat jeder so seine eigene Entscheidung. Solange die Kunst gut ist oder der Mensch, habe ich jetzt auch so ein bisschen, will ich darüber nicht mehr urteilen, ob sich jemand das Gesicht straffen lässt oder sonst was macht. Ich finde einfach, es sieht komisch aus. Warte mal ab, Jan, wie es bei uns ist, wenn wir hier in 20 Jahren noch sitzen und den Podcast machen und dann vielleicht gibt's irgendwann so Videopodcast und dann denkst du auch, oh nee, da muss ein bisschen Fett aus dem Gesicht rausgesaugt werden. Und dann haben wir beide auch so eine Botox-Gesichter. Meinst du, das wird nochmal passieren? Ja, Botox-Olli und Botoxieren?
Ich finde immer, wenn Männer anfangen, so Schönheitsoperationen zu machen, man sieht es ja auch immer, aber das ist so ein ganz bestimmter Typ Mann. Ich gucke mir wahnsinnig gerne die Insta-Stories von Jürgen Höller an, dem Motivationstrainer, einfach um gut draufzukommen, um mich hochzupumpen und mal zu sehen, was so in der Welt des Vertriebs und des Verkaufs so abläuft und so. Und weißt du, erstmal finde ich das bewundernswert, wie Jürgen Höller seinen Sohn und seine Frau einspannt. Die müssen immer Warm-up machen für ihn. Ich habe schon überlegt, ich habe das vielleicht auch mal. Die ganze Familie muss eingespannt werden.
Ich weiß.
Und der Sohn von Jürgen Höller, das mache ich mal ganz kurz mal. Also Jürgen Höller, gibt auch eine ganz tolle Jürgen Höller Dokumentation. Ich glaube, der hat der NDR gemacht. Der hatte auch, muss man mal sagen, eine Zeit lang ein bisschen Probleme mit dem Staat und mit Gesetzen und so. Der wollte auch das bürgerliche Gesetzbuch nochmal ein bisschen aufpimpen und nochmal anders motivierter da rangehen und gewisse Dinge einfach mal nicht mehr machen. Und auch so Steuern zahlen und diese ganze Angelegenheit, das hat er auch nicht, war nicht so motiviert wie bei allem anderen. Und sein Sohn, weil ich suche das mal eben raus, der macht so Motivations, das ist wirklich total geil. Da, Maximilian Höller heißt er. Der hat nur 3 Tracks veröffentlicht und die sind alle immer auf den, der Jürgen Höller macht ja so riesige München Olympiapark, riesige Hallen und dann kommt immer so die ganze auf Provisionsbasis beschäftigte Vertriebswelt kommt dann da mal an und lässt sich von Jürgen Höller hochpeitschen. Und ab und zu, wenn man Glück hat, ist sein Sohn auch mit dabei. Maximilian Höller. Und der hat 3 Songs gemacht und die heißen einmal einzigartig.
Höller, schneller, weiter.
Höller, schneller, weiter, genau. Einzigartig, immer wenn und Melodie. Und die packe ich alle 3 Mal auf die Liste drauf. Einfach mal, um mal so, die haben ganz wenig Klicks nur, sind, warum nur? Hört euch mal an, diese Songs. Und dann können wir vielleicht nächste Woche mal darüber sprechen, was an den Songs von Maximilian Höller noch nicht so richtig funzt. Vielleicht können wir den auch connecten mit irgendwie Nico Santos und Lena, da machen die mal ein Feature zusammen oder so. Die würde ich eh gerne mal in der Insta-Story zusammen sehen. Maximilian Höller, Jürgen Höller, Nico Santos und Lena. Was wollte ich sagen? Achso.
Ich wollte noch was erzählen kurz. Ich habe den Joker gesehen im Kino, Jan. Hast du den inzwischen auch gesehen?
Habe ich nicht
gesehen. Ich fand den sehr gut. Ich habe auch ein paar kritische, grundsätzlich ist der Film super und Joaquin Phoenix spielt unglaublich. Das hat man aber wahrscheinlich jetzt inzwischen schon gelesen überall. Es gibt eine frappierende Sache, die mich an dem Film stört. Und zwar, eigentlich ist der Joker in dem Film nur ein kranker, trauriger und kein Genie. Er ist einfach nur ein Kaputter. Und das passt für mich nicht in die andere Batman-Reihe irgendwie rein, weil der Joker war doch ein Genie. Der war doch jemand, der alles genau geplant hat. Und irgendwie ist er da so ein trauriges Opfer nur in dem Film, dem also wahnsinnig viel traurige Sachen passieren. Das ist am Anfang mir alles ein Ticken zu lang, weil da ganz, ich will jetzt nichts verraten hier, aber weil er durch eine große Leidensgeschichte geht, bis er dann letztendlich der Joker wird. Es gibt ziemlich viele Zitate in dem Film. Da wird auch Taxi Driver oder King of Comedy von Martin Scorsese hingewiesen, auch noch auf andere Filme. Er ist auf alle Fälle ganz toll und lohnenswert und der ist wirklich auch ein Zeitdokument, wie du aus der Welt fallen kannst. Das ist alles ganz toll. Für mich ist er aber allerdings keine richtige Comic-Verfilmung. Dafür ist er mir dann doch zu nahe an der Realität und am tristen Dasein von so einer New York-Welt der 70er, 80er Jahre irgendwie gezeichnet. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil der Joker kommt in keiner Sekunde des Films rüber, als wäre das irgendein schlauer Typ ist. Und in meiner, so habe ich jedenfalls gesehen, ist das immer ein schlauer Typ gewesen. Und du hast ein bisschen recht, die Geschichte des Jokers ist eigentlich nicht so spektakulär, aber sie wurde zu so einem Sozialdrama jetzt so kreiert. Und das wiederum hat mich schon auch berührt. Und vor allem, es gibt am Ende ein paar Gänsehaut-Szenen.
Fällt er denn in den Säuretopf? Also es gibt doch den Säuretopf, der ist doch, gibt's eben nicht, ne? Habe ich mir auch schon gedacht.
Nee, aber er fällt nicht in den Säuretopf, gar nicht sowas. Aber das gibt ja 2 verschiedene. Es gibt ja einmal die klassischen DC und dann auch diese so die Trilogie, die sich Christopher Nolan da so angeeignet hat. Das ist ja auch gar nicht die Urgeschichte vom Batman eigentlich. Und ich glaube, so wurde der Film auch dann konzipiert. Es ist also nicht die wahre Joker-Geschichte. Aber war das eigentlich der Joker, der in die Säure gefallen ist? Oder war das Two-Face? Nee, Two-Face war anders.
Der Joker. Ja. Also ich glaube, es gibt einen Jack Nicholson.
Du hast recht.
Der Jack Nicholson Joker, der ist in so einen fetten Säurebottich gefallen. Ich habe gehört, dass Jared Leto megamäßig sauer war. Der hat ja in Suicide Squad den Joker gespielt. Und der war mega sauer, dass er nicht für diese Joker-Verfilmung gefragt wurde, sondern Joaquin Phoenix. Und hat irgendwie sich auch despektierlich geäußert über diesen Film so ein kleines bisschen. War so ein bisschen angefressen.
Ich kann Jared Leto nicht ab, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und ich weiß, das ist ein persönliches Empfinden und ich kann gar nicht über den urteilen. Ich saß einmal mit ihm in der Maske, als er reinkam und ich fand ihn wahnsinnig unangenehm. Und das war bei Zirkus Halligalli damals noch. Und ich habe auch diese Doku gesehen über seine Band 30 Seconds to Mars und das ist mir alles zu gewollt. Das ist eine Drama-Queen. Der riecht an jeder Pore seines Körpers wie eine Drama-Queen, dem alles irgendwie zu viel ist. Und der jederzeit, so ein bisschen so ein Olli Schulz-Typ auch, deswegen mag ich den vielleicht nicht. Aber... Nee, aber ich habe Suicide Girls habe ich nicht gesehen. Hast du den gesehen? Suicide Squad.
Fand ich irgendwie aber immer, es war doch zu der viele mit Superhelden in so einem Film drin. Zu viele Superhelden finde ich nicht gut. Es muss geordnet sein.
Suicide Girls ist, glaube ich, eine Pornoreihe. Sorry, habe ich gerade ein bisschen verwechselt. Aber ja, das war mir auch... Vor allem dieser Regisseur, der diesen gedreht hat, der hat 300 gemacht. Und danach hat er nur noch so Schrott gemacht. Auch Watchmen, völlig überzeichnet gewesen. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Naja, aber der Joker, wollte ich mal sagen, ist ein lohnenswerter Film, auch wenn er für mich keine richtige Comic-Verfilmung ist oder nicht irgendwie da reinpasst in das ganze System von der DC-Comic-Welt. Aber an sich so toller Film und alleine Joaquin Phoenix spielt unglaublich. Das muss man wirklich mal sagen.
Das habe ich auch schon gehört. Er soll wahnsinnig gut spielen. Ich habe noch eine Sache, Olli, die morgen mir bevorsteht. Morgen ist der 21. Also morgen ist ein Montag. Und es hat ein bisschen was mit SPD zu tun. Ich habe vorhin wo habe ich mich denn so ähnlich wie so SPD-ig gefühlt? Was haben wir denn vorher nochmal besprochen? Ich weiß nicht. Habe ich kurz auf jeden Fall an dieses verzweifelte Gefühl gedacht, was ich habe, immer wenn ich an SPD denke und an diese schmerzhafteste, längste Aktion, die wir mit der Sendung jemals gemacht haben, nämlich diese SPD-Geschichte. Und zwar treffe ich morgen meinen Ortsverein. Mein Ortsverein Köthen kommt morgen. Und ich werde ab morgen jeden Montag...
Kommt in die Sendung oder was?
Nee, das geht ja eben nicht in die Sendung, sondern ich werde ab morgen jeden Montag eine Rede halten. Und zwar eine Rede, die nicht von mir ist, sondern ich will jetzt, weil ich bin ja kein Politiker und will auch letztlich nicht wirklich Politiker werden, sondern möchte nur Vorsitzender werden und diese Funktion des Vorsitzenden der SPD dafür nutzen, um quasi die SPD von innen nach außen zu krempeln. Also die nicht gehörten Stimmen, dass die durch mich durchsprechen, wie beim Exorzisten so ein bisschen. Und ich werde jeden Montag jetzt immer eine Rede halten, die aber nicht von mir geschrieben ist, sondern von einer profilierten Sozialdemokratin oder einem profilierten Sozialdemokraten außerhalb oder innerhalb der Partei. Es ist aber, wir haben ganz viele Reden eingeschickt bekommen und ganz viele angefragt, auch bei echten Top-Promis, und fast alle haben eine geschrieben, aber alle haben darum gebeten, bitte nicht zu verraten, wie sie heißen und dass sie das gemacht haben. Also es werden quasi anonym, lese ich oder reden vor, ganz im Ernst, also auch ohne Witz, sondern ganz anonyme Reden, und die sind teilweise dramatisch. Und morgen geht's los und morgen kriege ich auch mein Parteibuch überreicht. Ich glaube, es werden morgen zwei Universen ungebremst aufeinander knallen. Das fühlt sich so ein bisschen so an. Also es steht mir so ein bisschen bevor, und es ist auch eine Reise in sich selbst, diese ganze Nummer. Und man hat das Gefühl.
Hast du Schiss davor?
Ja, es ist wirklich, es ist ganz, ganz unangenehm, und man hat das Gefühl, man hat sich so eine Krankheit eingefangen, und alle gucken einen ganz anders an als vorher. So müssen sich wahrscheinlich schwangere Frauen fühlen. Weißt du, kennst du diese, dass schwangere Frauen immer sagen, sie werden komisch angeguckt und Leute wollen den Bauch anfassen und so?
Ja, kenne ich.
So ein bisschen fühlt sich das so an, also dass man anders angeguckt wird, auch belächelt wird von Leuten. Wo ich dann immer sage, ja, aber Leute, wenn ich Vorsitzender werden möchte, dann muss ich auch Mitglied in der Partei sein. Es nützt ja nun mal nichts. Ich mache das doch nicht aus Spaß. Ich habe ein Ziel vor Augen.
Ich würde das schön finden, wenn dabei wirklich was entstehen würde, was tatsächlich dieser Partei hilft. Nicht, weil ich jetzt der SPD so viel Gutes nur wünsche, sondern solange es die Volksparteien gibt und wir in diesem System leben, finde ich, dass die SPD dann eine relevante Rolle spielen sollte. Tatsächlich mag sich jetzt für einige wahnsinnig konservativ anhören, aber für mich gibt es gerade kein anderes Regierungssystem. Und wenn das Ganze dazu führen sollte, dass wirklich ungehörte Stimmen gehört werden und diese Partei es irgendwie wieder schafft, ein bisschen... also mindestens so stabil zu werden wie die anderen Volksparteien, sage ich jetzt mal so, ne? Dann wäre das ja ein gutes Ziel, weil ich finde, dass irgendwie
andererseits habe ich ja auch einen überparteilichen Ansatz. Also das Problem, was die SPD ja gerade hat, warum die SPD jetzt gerade dran ist, weil die halt gerade einen Vorsitzenden brauchen. Und ich habe gesagt, okay, ich mach's. Wenn Olaf Scholz das kann, mache ich das auch. Aber das Problem haben ja auch alle anderen Parteien. Also auch die CDU hat Angst vor der Urwahl, und auch die werden von irgendwelchen Kräften zerrissen, dass man sich fragt, sag mal, wie kann man da eigentlich helfen? Und ich glaube, was eine gute Idee ist, ist einfach mal inhaltlich mal gegendrücken. Einfach mal so mal was Neues auflegen. Muss man ja nicht annehmen, aber wenn man sich so ein paar Sachen, also ich glaube, ich habe einige Reden schon gelesen und einige sind wirklich gut, einige sind so mittelmäßig, aber wir haben versucht, so eine möglichst repräsentative Auswahl zu treffen, und es sind wirklich Leute dabei, die Reden geschrieben haben aus ganz kleine Funktionäre. Es gibt echt Top-Promis, ich würde sagen in Regierungsnähe, die Sachen geschrieben haben und dann mit der Bitte um Anonymität.
Namen werden nicht verraten.
Verraten. Und wo man dann sich schon fragt, ey, warum sagt ihr das? Ihr könnt doch mit den Leuten sprechen. Ihr sitzt doch da teilweise mit denen in einem Raum. Und die größte Gruppe der Leute ist eigentlich, das ist die außersozialdemokratische Opposition. Also die Leute, die eigentlich absolut keinen Bock haben, zu denen ich auch gehöre, auf den ganzen Scheiß, aber die trotzdem irgendwie das nicht aushalten, dass das so irgendwie nicht weitergeht. Und das wird, glaube ich, echt interessant. Und morgen eben der Ortsverein, die lerne ich dann mal kennen und mal gucken, wie das wird. Das wird, glaube ich, spannend.
Ich bin sehr gespannt. Ich verfolge das, Jan. Jan, heute kurze Sendung, finde ich. Wir sind beide unterwegs gerade. Ich bin hier in Hamburg. Es sind Herbstferien. Ich weiß ja nicht,
wir müssen Schluss machen langsam.
wir müssen heute ein bisschen Schluss machen. Ich muss mich um die Kinder kümmern.
Olli, komm, ich habe noch eine Hühnersuppe auf dem Herd. Ich koche Ramen. Ich bin jetzt Ramen am Selbstmachen. Und da wird viel rumexperimentiert. Ich bin nur am Rumkochen. Ich habe einen geilen neuen Ramen-Place in Köln. Da fahre ich regelmäßig hin. Das ist ein Laden, der gar keinen Ramen normalerweise anbietet. Der macht eigentlich Burger, aber da hinten hat er so ein Hinterzimmer. Da wird gepokert. Da kann man auch mal illegal
Drogen kaufen. Da geht man rein und kriegt die Ramen, oder was?
Da kriegt man hinten dann Ramen. Das ist ein Laden, der eigentlich gar keinen Ramen anbietet. Der macht Burger eigentlich. Das ist ein Burgerladen und hinten ist ein Hinterzimmer für Stammkunden. Unterm Ladentisch hat er immer einen Topf Ramen stehen.
Bring mir mal welche mit. Jan, hatten wir eigentlich schon die großen 5 Berufe, bei denen wir denken, dass am meisten gefickt wird?
Das hatten wir noch nicht, aber das können wir nächste Woche mal machen. Da können die Leute sich jetzt schon drauf freuen. Und bis dahin könnt ihr euch motivieren. Wenn ihr über die Woche nicht kommt, weil euch der Podcast zu kurz ist, dann hört ihr die Songs von Maximilian Höller, die 3, einfach auf Dauerschleife und folgt mal Jürgen Höller auf Instagram und guckt mal, öffnet mal so ein Fenster in so eine ganz andere Welt rein. Da sind wir beiden Schlaffis, da sehen wir nämlich ganz alt aus gegen. Der ist immer so eingecremt, der ist so straff im Gesicht, der Jürgen Höller. Und obwohl er mehrere Strafverfahren schon überstanden hat und ganz unten war, fast unverschuldet.
Steh auf, Männchen.
Ohne eigenes Zutun. Er kommt immer wieder hoch. So ein bisschen, Jürgen Höller ist der deutsche Mehmet Göker, ist er eigentlich für mich.
Ist er Mehmet Scholl, der neue deutsche Mehmet Scholl. Ich muss noch einen Tipp rausgeben für alle Musikfans, die auch tolle Musikdokus so lieben wie ich. Es gibt eine Doku über einen Gitarristen, der heißt Jason Becker. Das ist eine ganz traurige Geschichte, der eigentlich galt als der größte Rockgitarrist und dem eine glühende Zukunft prophezeit wurde. Und ich will gar nicht zu viel verraten. Findet ihr auf YouTube Jason Becker, Not Dead Yet. Falls ihr Musikfans seid, auf Gitarrenmusik steht, schaut euch diese Doku an. Ihr werdet es nicht bereuen. Vielen Dank an Nisse, der hat mir das empfohlen. Das ist auch ein Musiker. Hat dann neulich mal nebenbei gesagt, ich war sehr aufmerksam, hab sie mir gestern angeguckt. Ich habe ein bisschen geheult. Und wenn ihr Lust habt, heute Abend noch eine gute Doku zu sehen, schaut sie euch an. So,
und wenn ihr Lust habt, heute Abend noch eine gute Serie zu sehen, dann ein Tipp noch von mir. Ich habe nämlich gerade Succession durchgeguckt. Läuft bei HBO Now, kann man, glaube ich, irgendwie so über illegale Kanäle auch irgendwie streamen. Vielleicht gibt es auch bei Sky wieder in Deutschland oder so. Schlecht übersetzt oder auch im Originalton. Succession, der neue Hit aus Amerika. Es ist wirklich eine Serie über einen Medienmogul, der langsam alt wird und seine Firma entweder weitergeben möchte, oder an seine Erben und seine Kinder wollen in die Firma rein oder auch nicht. Macht echt Spaß zu gucken mit Kieran Culkin, dem Bruder von Macaulay Culkin, der mitspielt. Und einem ganz tollen Cast, ganz toll geschrieben. Succession ist wirklich eine super Serie, die kann man sich gut angucken. So ein bisschen West Wing-mäßig, ein bisschen smarter, ein bisschen nihilistischer und ganz toll.
Genau, und die Musik läuft im Hintergrund die ganze Zeit. Wir lassen jetzt mal euch mit der Musik nochmal alleine und danken fürs Zuhören. Nächste Woche heißt es wieder fest und flauschig in Full Effect.
Genau.
Oder?
Extinction Podcast Rebellion. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Das war fest und flauschig. Was für ein Dreamteam. Hol auch du dir Unterstützung mit den Assistenzsystemen im neuen Renault Clio.